Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 227 von Hokago, dem Anime-Podcast. Leute, es ist wieder soweit, unser liebstes Thema oder ein Highlight. Es ist wieder soweit, der Winter ist vorbei, der Schnee ist weg und es wird Zeit für den Frühling. Aber für uns bedeutet das jetzt nicht draußen die Sonne und Blumen pflücken. Nein, es bedeutet Spring Season 2026 und damit neue Animes, die wir hier besprechen können. Und wie immer hat jeder von uns ein paar Animes rausgepickt, ein, zwei Folgen geschaut, vielleicht auch drei, wer weiß, wir haben Fleißaufgabe gemacht. Und die besprechen wir hier. Und wenn ich sage wir, dann natürlich ich und die zwei besten Kollegen, die man sich nur vorstellen kann. Einmal der Phil.
Hallöchen.
Und einmal der Georgie.
Servus. Und wenn der Manuel uns beide schon als beste Kollegen bezeichnet, dann kann ich nur das Gleiche zurückgeben an den lieben Manuel, liebe Damen und Herren.
Wow, hallo, hallo, hallo. Es freut mich hier zu sein, wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Passt ja thematisch zum Frühling, oder? Und damit starten wir gleich rein. So. Wer möchte anfangen, beziehungsweise hat jemand was Tolles so geschaut, dass er hier vielleicht ein bisschen vorstellen möchte? Aber bevor wir anfangen, kurz die Frage an dich. Hast du das gleiche Schema wie letztes Mal benutzt oder wie läuft's?
Nein, also dieses Mal habe ich nicht das gleiche wunderbare Schema genommen und mir gedacht, diesmal interessiert mich die Season wirklich. Weil das große Problem in der letzten Season war es ja, dass ungefähr 5 oder 6 Animes gedroppt sind, die eine Fortsetzung waren. Und da kann ja nichts Besseres mehr kommen als die zweite Staffel von Hell's Paradise oder Jujutsu Kaisen, die Fortsetzung und weitere Animes. Wir sind auch gesegnet in dieser Season, in dieser Spring Season mit weiteren guten Fortsetzungen. Aber ich habe mir tatsächlich mal auch etwas besser bewertete und teilweise auch gehypte Animes angeschaut.
Oha, sehr gut. Dann bitte, pack aus den ersten.
Ja, dann fangen wir gleich mal an mit The Witch Hat Atelier.
Yes!
Danke.
Yes!
Ich habe dir deine nicht weggenommen, denke ich mal.
Doch.
Ich habe den auch geschaut.
Ich glaube, Phil
auch. Und ja. Wir möchten alle drüber reden.
Perfekt. Aber bitte fang perfekt. Du erst mal an. Also, wir befinden uns in einer magischen Welt, wo nicht jeder zaubern kann. Wir begleiten unsere kleine Coco, die in einem, wie soll man sagen, in einem Schneiderei, in einer Schneiderei, genau. Arbeitet und also super tolle Sachen schneidert. Und eines Tages platzt plötzlich ein vermeintlicher Magier rein und sie erkennt ihn an seiner typischen Magierhaube. Das habe ich so geil gefunden an diesem Anime. Die Magier haben immer diese Magierhaube, also Magier.
Diesen Spitzhut
auf.
Wie nennst du hier Spitzkopf?
Danke, Patrick. Auf jeden Fall. Die kleine Coco denkt sich dann, okay, so einen habe ich schon mal gesehen. Es gibt Zauberei und ich will auch mal eines Tages Magierin werden. Nur, es wird ein sehr großes Damdam um die Magie herum gemacht. Es wird sehr viel verheimlicht. Schon in Folge 2 stellt sich heraus, dass tatsächlich jeder eigentlich Magie wirken kann.
Folge 1
oder Folge 1 schon? Okay, Entschuldigung. Stellt sich heraus, dass jeder Magie wirken kann, nur ganz, ganz früher gab es mal diese Magie für jedermann. Doch, das haben die Hauptzauberer verhindert, da die Menschen es für Böses genutzt haben. Und einen Zauberer auf der Welt gibt es, der Menschen beeinflussen darf. Und das ist der, dass man Menschen wieder vergessen lässt, dass es Zauberei gibt. Ganz wichtig hier. Coco sieht dann zufällig, wie dieser Magier namens Meister Kifrey heißt er, glaube ich, ja?
Ja.
Wie Meister Kifrey Magie wirkt. Und sie sieht dann dabei, dass es nur darum geht, die richtigen Male zu zeichnen. Sie sind wunderschön aus, wie Mandala.
Ich glaube, Magiekreise.
Oder Magiekreise, ja, genau. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, es erfüllt seinen Zweck. Und wie es der Zufall so will, macht das natürlich unsere liebe Coco nach und versteinert bzw. vereist ihr ganzes Haus und ihre Mutter. Ganz traurig gleich schon am Anfang, aber ich muss eins sagen, brutal animiert.
Oh Gott, gleich, boah. Also wirklich.
Sehr, sehr stark animiert. Und ja, so begleiten wir dann in den ersten zwei oder drei Folgen, sind es glaube ich bis jetzt, die gedroppt wurden von Witch Hat Atelier, wie Meister Kifrey die liebe Coco mitnimmt und zu einer seiner Schülerinnen macht. Hat aber einen vermeintlich bösen Hintergedanken, dieser Meister Kifrey. Er will nämlich ein bestimmtes Buch ausfindig machen, das Coco anscheinend kennt.
Naja. Darf ich kurz eingreifen?
Ja. Sie erwähnt ja das Buch.
Es geht darum, ja, also Coco möchte ja, seitdem sie ein Kind ist, Magierin werden und dann lernt sie eines Tages, nein, es kann ja nicht jeder Magie benutzen. Mhm. Aber sie hat als Kind so ein Magiebuch gekauft von so einem komischen Typen mit Maske und Spitzhut plus so einen Zauberstab. Und da, wo sie eben, wie George richtig gesagt hat, gesehen hat, okay, man muss einfach nur mit diesem Zauberstab, das was eigentlich eine Feder ist, zum Schreiben, so eine Füllfeder, man muss diese Symbole zeichnen. Und dann hat sie eins zu eins so ein Magiekreis aus dem Buch abgepaust.
Paust,
danke. Und ohne dem Wissen, dass das ein Magiebuch ist mit voller verbotenen Zauber, weil sie Menschen schaden können. Und die haben dann diesen Deal, er wollte ja ihre Gedanken löschen und sie hat gesagt, warte, ich kenne das Buch in- und auswendig, wenn ich es irgendwo anders sehe, kann ich dir sagen, ob es sich um dieses Buch handelt oder nicht. Und so sagt er, okay, ich bringe dir Magie bei, aber dafür hilfst du mir, dieses Buch zu finden. Und so ist diese Zusammenarbeit entstanden.
Genau.
Aber jetzt, wo ich schon am Reden bin, Phil, wolltest du was sagen?
Und sie hat es ja benutzt und dann einen verbotenen Zauber gewirkt, wodurch ihre Mutter eingefroren ist quasi. Und sie will sie ja noch retten, beziehungsweise ist das auch ein Ziel von ihr. Ja, und deswegen entsteht die Zusammenarbeit, wird noch mehr verstärkt. Und das fand ich so cool. Ich habe mir nämlich nur die erste Folge angesehen, als sie gedroppt ist. Die Leute wissen, dass es Magie gibt, sie wissen aber nicht, wie es diese Magie, wie sie genutzt wird und sie wissen nicht, dass das alle können. Und das Buch, das Coco als Kind sich gekauft hat, da war ein Zauberstab dabei und sie hat es immer wieder versucht und als sie dann Kifrey sieht, wie er zeichnet, dann denkt sie sich, dieser Zauberstab, vielleicht ist da was dahinter und sie checkt es dann, dass das eigentlich ein Stift ist mit einer besonderen Tinte. Also, ja, richtig geil. Also ich freue mich auf diesen Anime.
Voll. Und außerdem, das ist ja auch so, der Kifrey sagt ja, wenn ich zaubere, dann muss ich ganz allein im Raum, im Zimmer sein und keiner darf mich dabei sehen. Genau. Keiner darf zuschauen. Auch sehr interessant. Cool. Also wir wissen ja natürlich jetzt wieso, aber trotzdem.
Ja, was ich sagen wollte, die Animation, das ist so unglaublich schön. Ja. Leute, wenn ihr das hört, wenn ihr zufällig auf diesen Podcast hier stoßt, zufällig auf diese Folge, Alter, schaut euch diesen Scheiß-Anime an, der ist brutal gut. Bombe. Also ich habe schon ein bisschen was gehört von dem, dass der so angeblich gut sein soll. Und ich war jetzt verzaubert. Versteht ihr, wie ich meine? Und auf jeden Fall unglaublich guter Anime, wunderschön gemacht. Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut, gleich hintereinander und kann mich jetzt nicht erinnern, deutsche Synchro, ja, auf Deutsch.
Deutsch, mega.
Auch tolle deutsche Synchro, die Charaktere auch richtig cool und die Ausgangssituation. Und es wird gleich klar so, okay, es gibt bestimmte Voraussetzungen, dass sie, sie muss erst alle Prüfungen irgendwie so bestehen, dass sie dazu überhaupt kommt, irgendeine Art Bibliothek zu sehen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall, es ist alles so cool. Toller Anime.
Ja.
Gut, dann Phil, okay. Was hast du uns mitgenommen?
Es ist für mich eine Pflicht, pro Season mir den dümmsten Isekai auszusuchen, den es gibt. Ich habe es wieder getan. My Rip Ridiculous Reincarnation.
Oh.
Man fragt sich schon, warum Rip? Es heißt ja ridiculous. Nein, ridiculous. Warum, werdet ihr im Laufe meiner Zusammenfassung der ersten Folge erfahren. Ja, wir haben einen jungen Mann, dessen Name in der ersten Folge tatsächlich nicht gedroppt wird, aber ist hier wurscht. Er ist unglaublich verliebt in so eine Influencerin, die ihm immer wieder schreibt, was er so tun soll. Und eines Tages verkleidet er sich als Hund und läuft bei Rot über die Straße. Und mitten auf der Straße schreibt sie ihm, er soll sich dreimal im Kreis drehen. Das tut er dann auch in seinem Hundekostüm, sie filmt ihn und er wird überfahren. Man denkt, er ist tot, ist er aber nicht, denn plötzlich kommt ein Meteor, erwischt ihn und dann stirbt er. Ja, so far, so good. Plötzlich kommt er in irgendeine komische Zwischenwelt, in der verschiedene Götter zu sehen sind. Und die gehen mit ihm so um wie bei einer Auktion. Sie kommen dann aber schnell zum Entschluss, dass sie in ihm jetzt irgendwie keinen Mehrwert sehen und ihn nicht ersteigern wollen und deswegen wird er weitergeschickt. Durch diese komische Fiebertraumwelt kommt er dann zu einer Göttin. Und diese Göttin sagt dann, er darf sich aussuchen, als was er wiederbelebt wird. Und um das jetzt kurz vorwegzunehmen, unser Hauptprotagonist ist unglaublich cringe und unglaublich pervers. Denn das Erste, an das er denkt, ist, dass er ein OP-Held mit Cheat-Fähigkeiten und einem Harem werden will. Die Göttin sagt zu ihm, ja, das ist schön und gut, aber es gibt einen Haken. Es gibt viele Leute, die sind hier gestorben, es gibt viele Leute, die wollen geisigkeit werden und es gibt eine Wartezeit dafür. Nämlich 54.378 Jahre. Ja, unser Hauptprotagonist denkt sich, ja, doof, ist jetzt blöd. Dann nehme ich was anderes. Ich werde ein Dämonenkönig mit Cheat-Fähigkeiten und einem Harem. Ja, leider 24.269 Jahre Wartezeit. Und so überlegt er und überlegt und kommt auch auf die Idee, ein Held zu werden, über den alle im Hintergrund lachen, der trotzdem einen Harem hat und trotzdem stark ist, aber auch für den sind 2000 Jahre Wartezeit. Gut, ihr wisst, wo das hingeht. Und dann kommt ihm die Idee. Er muss sich etwas überlegen, auf das niemand kommt. Deswegen entscheidet er sich dafür. Er möchte zu einem Held werden, mit Cheat-Fähigkeiten, in einer guten Welt mit Harem und Happy End, aber er will seine Rippe sein.
Bitte?
Seine Rippe. Eine seiner Rippen. Ah. Deswegen my ridiculous reincarnation. Gut. Gesagt, getan. Sie isekait ihn, die Göttin, denkt sich, endlich ist der Psycho weg, haut sich in ihren Stuhl, schaltet den Fernseher ein und er kommt aber wieder. Das heißt, er ist wieder gestorben und kann wieder geisekait werden. Und dann kommt der Flashback des Grauens. Ich habe das noch nie erlebt, was ich da gesehen habe. Es wird dann gezeigt, was passiert ist. Tatsächlich wurde er als die Rippe dieses Helden wiedergeboren. Und er wollte deswegen die Rippe sein, weil ein Held mit vielen Frauen wird ja des Öfteren an seiner Brust gestreichelt. Und ab und zu kommt dann ein Frauenkopf zu dieser Rippe. Ja, Manuel zieht die Augenbrauen hoch, darum geht es in diesem Isekai. Und eines Tages kommt eine Frau. Und die ist von unserem geisekaiten Helden der volle Favorite. Und der richtige Held mag die aber nicht. Der will die abstoßen quasi. Und dann meldet er sich als Rippe und sagt, ich will dich aber haben. Und der Held denkt sich, what the fuck? Und reißt seine 11. Rippe aus seinem Oberkörper raus. Aber der geisekaite Held ist die 10. Rippe. Und jetzt kommt das Beste. Achtung. Plötzlich wird diese 11. entfernte Rippe ein neuer Held, also auch Geisigkeit. Und aus diesem Held wird ein stärkerer Held als der eigentliche Held und die zwei Helden kämpfen gegeneinander. Dann kommt irgendwie eine Zwischenszene, in der Adam und Eva gezeigt werden, wie die Geschichte von Adam und Eva nicht mit diesem Apfel und der Schlange, sondern mit einer Rippe endet, wo ich mir auch nur aufgeschrieben habe, was soll das sein? What the fuck? Gut, jetzt kämpfen die zwei Helden gegeneinander und sterben und zurückbleiben nur die Rippen. Und plötzlich werden aus den anderen Rippen 24 Helden Und die 9. rechte Rippe und die linke 2. Rippe gehen eine Beziehung miteinander ein. Und irgendwie siegen die dann. Und dann zum Schluss bleibt nur noch ein als Rippe reincarnateder Held zurück. Und das alles hat sich in Folge 1 zugetragen. Und ich bin mit einem großen What the fuck in meinem Kopf da gesessen. Und dann kommt noch das Ende. Er wird ja dann neu wiedergeboren. Und die Göttin denkt sich, oh, das geht nicht normal. Wenn dem wieder so ein Blödsinn einfällt, das kann nicht sein. Und sie holt so eine Kugel raus, wie so ein Gacha-System, lässt eine Kugel raus, er macht die Kugel auf und er wird als Einsiedlerkrebs wiedergeboren. Und dann ist die Folge aus.
Kurze Frage, Phil.
Ja?
Bist du dir sicher, dass du den Anime geschaut hast und nicht einen der wildesten Träume deines Lebens jemals gehabt hast?
Das wäre mir tatsächlich
lieber. Einfach härte Drogen genommen hast.
Also, nein, habe ich tatsächlich nicht.
What the fuck?
Und das Lustige ist, warte, es fehlt noch das Wichtigste. Warum ist er als Rippe gestorben? Er hat ja alles überlebt. Aber ein Gartenheld hat ihn gefunden, ihn in einen Zerhäcksler reingeworfen für guten Dünger.
Macht Sinn.
Ja. Er gibt jetzt, so wird der Schuh draus. Also ich habe in meinem Leben noch nie gehört, dass ein Mensch so oft Rippe, das Wort Rippe benutzt hat, wie du jetzt in den letzten 2 Minuten.
Ich glaube, ich habe es auch noch nie so oft benutzt.
Wahnsinn.
Jesus.
Was du dir für Sachen anschaust.
Aber ich bin auch kurz hängen geblieben mit den Augen bei diesem Anime. Also wenn man sich das Titelbild anschaut, so okay, vielleicht kann ja irgendwie was Witziges dahinter sein. Aber jetzt mal die Frage, sollte man sich das anschauen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Folge 1, es hat schon Potenzial, aber es kann ja jetzt nicht eine Staffel nur um Rippen gehen. Es reicht, als One-Shot wird es reichen. Also so eine Episode, das ist lustig. Das kann man sich geben. Aber ja, wir hatten einige Animes, die dann auch einen Witz verloren haben. Ich denke nur an den Hirschen zurück da.
Noko-chan.
Ja, genau.
Alter Schwede. Also ich versuche immer zu folgen, wenn jemand was erklärt hier, obwohl ich den Anime nicht kenne. Aber da habe ich jetzt, also das ist jetzt echt viel gewesen, muss ich sagen.
Ja, weil so viel passiert. Er reißt sich die falsche Rippe raus. Aus dieser Rippe wird eine Kopie von ihm. Die kämpfen, sterben, es bleiben Rippen zurück und die werden wieder zu den Helden, aber 24 davon. Die kämpfen auch gegeneinander, aber, und das war das größte Highlight, die 9. rechte Rippe und die linke 2. Rippe gehen plötzlich eine Beziehung ein. Und das wird einfach so nebenbei erwähnt. Ja, ohne so Grund.
Spezifisch.
Und ich hab lachen müssen.
Vielleicht ist das der Joke.
Ja, das ist der Witz einfach.
Ja, geil.
Ja.
Ja gut, wir haben 2 Staffeln von einem Anime geschaut, wo ein Typ als Verkaufsautomat wiedergeboren wurde. Also,
lieber Manuel, bald auch die 3.
Ja.
Ja, du. Ich freue mich schon.
Ja.
Also, aber wie ist das animiert?
Ja, so normal einfach. Es gibt es leider noch auf Japanisch. 0815, ja. Aber der Stil passt, der wechselt hin und her. Es ist wie, wenn du einen Fiebertraum auf LSD hast, glaube ich. Also beides gleichzeitig.
Ach, wild, wild, wild. Okay, Frau, I guess, danke dafür.
Sure, ja.
Gut, dann, ich habe 2 Fortsetzungen geschaut und 3 neue Animes.
Wow, da hat er Zeit, ha?
So, du, das ist ein spontaner Sonntag, weißt du, da geht schon was.
Aber ich hoffe, du verstehst, bei mir geht es sich nicht so ganz aus, ich muss ja Food Wars fertig schauen.
Ja, natürlich. Du, ich sehe keinen Fehler, eben. Also guter Anime.
Ja.
Wollt ihr was Neues oder eine Fortsetzung?
Neu, immer neu.
Oh, neu. Okay, die Fortsetzung machen wir zum Schluss, weil 2 davon möchte ich unbedingt, also die 2 möchte ich erwähnen. Gut. Dann fange ich mal an. Ich nehme einmal an, Georgie wird das andere dann nehmen, weil das hat auch jeder von uns geschaut. Und es ist genauso ein Georgie-Anime, deswegen werde ich das mal lassen. Mhm. Und deswegen nehme ich den Anime Snowball Earth.
Mhm.
Hat den jemand geschaut?
No.
Okay. Da stehen eh die Namen. Okay, sehr gut. Sonst hätte ich kurz nachschauen müssen wir in den Notizen. Snowball Earth. So, der Anime beginnt damit, die Erde wird gezeigt in der Gegenwart und eines Tages taucht plötzlich ein riesiger Weltraumwurm auf, beziehungsweise es schaut einfach aus wie so ein Drache ohne Hände, ohne Beine, ohne Flügel. Und taucht auf der Erde auf und fängt an, die Menschen anzugreifen, zu töten, Städte zu zerstören. Und immer mehr von diesen Kreaturen tauchen auf, die Länder der Welt kommen zusammen, gründen eine Organisation namens E-RDE, also Erde, nur das zwischen E und R ist ein Bindestrich. Und das ist halt diese Organisation, die sich zusammentut, um gegen diese Weltraumwürmer zu kämpfen. Werden auch Weltraum-Kaiju genannt. Und sie haben zwar ein paar Siege, ein paar Viecher können sie töten, aber es kommen einfach immer mehr und die Erde hat brutale Verluste. Und da ist halt unser Hauptcharakter, der Tetsuo. Und der ist der Sohn von einem bekannten Wissenschaftler, der Maschinen baut. Man weiß nicht viel über ihn. Auf jeden Fall hat sein Vater einen Roboter gebaut, der ein eigenes Bewusstsein hat. Und das erste Mal sieht man einfach diesen Roboter, wie er vor dem Labor steht und in Streik geht, weil er sagt, ich möchte nicht sterben, ich bin ein Roboter, ich habe auch Rechte. Also erst einmal recht lustiger Anfang. Und er erklärt, das ist ein Roboter, der ist dazu da, gegen diese Kaiju zu kämpfen, aber im Sinne von reingehen und explodieren und damit jagt er die Kaiju in die Luft. Und weil unser Tetsuo so ein gutes Herz hat, steigt er rein in diesen Roboter und fängt an, ihn zu steuern und sagt, hey, ich werde mit dir kämpfen, damit du nicht sterben musst, beziehungsweise nicht dich selbst in die Luft jagen musst. Und stellt sich heraus, Tetsuo ist der einzige Mensch auf der Welt, der wirklich in der Lage ist, diesen Roboter richtig zu bedienen und damit gegen die Kaiju zu kämpfen. Es vergehen 10 Jahre und man sieht halt, der Roboter wächst auch, der wird immer mehr ausgebaut und dann sagen sie, gut, wir sind jetzt stark genug, der Roboter, also heißt Yukio. Tetsuo und Yukio haben zusammen schon so viele Kaiju getötet, jetzt machen sie sich mit einer Crew und einem riesigen Raumschiff auf den Weg ins Weltraum, um dort das Nest dieser Kaijus zu suchen und die alle auf einen Schlag zu töten. Und dann sind sie oben im Weltraum und da stellt sich auch heraus, Tetsuo hat ein Problem. Seine Social Skills, also Fähigkeit mit Menschen zu reden und zu kommunizieren, die sind absolut unterentwickelt. Weil er einfach schon als Kind sehr schüchtern war und sehr wenig gesprochen hat und dann eben als Kind zu diesem Piloten wurde, sage ich mal, und dementsprechend mit niemand gesprochen hat, als außer Yukio. Und Tetsuo hat einen Wunsch, den teilt er auch mit zu Yukio und sagt, sobald wir das alles geschafft haben, möchte ich unbedingt einen Freund haben, beziehungsweise Freundschaften knüpfen. Und Yukio unterstützt ihn und sagt, ja, das machen wir und das wirst du auch schaffen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie sind im Weltraum, Yukio und Tetsuo kämpfen gegen die Kaiju, damit das Raumschiff ins Zentrum fliegt und dann eine riesige Kanone abfeuert. Was geschieht? Irgendwas geht schief, das ganze Schiff hat keine Energie mehr und wird dort von den Kaiju einfach komplett zerstört und jeder stirbt auf diesem Schiff. Und Tetsuo und Yukio sehen, sie haben keine andere Möglichkeit und keine andere Chance, sie sind auch kurz vorm Sterben. Außer, dass sich Yukio eben, wie am Anfang vorherbestimmt, selbst in die Luft jagt und damit die Kaiju tötet. Und da ist halt Yukio ein bisschen eigensinnig und sagt, okay, Tetsuo, ich kapsel dich ab, ich schieße dich mit einer Sonde zurück auf die Erde und du erfüll dir deinen Traum und mach so viele Freunde, wie du kannst. Viel Glück. Sehr dramatisch, sehr emotional, muss ich wirklich sagen, sehr emotional, also die erste Folge hat mich komplett gefesselt und schießt ihn zurück, jagt sich in die Luft, es gibt eine riesige Explosion, die Kaiju sterben halt und Tetsuo fliegt zurück zur Planeten Erde und dort nach 6 Jahren Kryoschlaf, also so eingefroren, wacht da auf und malt sich das schon aus, wie er auf die Erde dann aus dem Raumschiff steigt, aus dieser Sonde und die Erde ihn willkommen heißt. Hey, du bist da und unser Held und was weiß ich. Naja, ist anders gekommen als gedacht. Er steigt aus dieser Kapsel und der ganze Planet Erde ist einfach in Schnee und Eis gehüllt. Warum das so geschehen ist, keine Ahnung, man weiß es nicht. Folge 2 habe ich mir auch angeschaut. Da will ich jetzt nicht zu viel davon wegnehmen. Auf jeden Fall ist irgendwas geschehen. Die ganze Erde ist ein Schneeball, deswegen Snowball Earth. Und dort haben sich so kleine Siedlungen gebildet von überlebenden Menschen. Und die versuchen zu überleben, indem sie gegen diese Kaiju, die halt noch immer leben, wie es ausschaut, gegen diese kämpfen und sie auch dann, nachdem sie getötet wurden, ausnehmen und das komplette Vieh wiederverwerten. Also zum Essen, zum Werkzeug herstellen etc. Und dazu hat halt noch immer das Problem, dass er nicht mit den Leuten reden kann, aber er ist halt verdammt gut, wenn es darum geht, gegen diese Kaiju zu kämpfen. Und das ist einmal, 2 Folgen sind draußen. Ich muss sagen, die Animation ist so Richtung Trigun Stampede mäßig, beziehungsweise Stargate, die 2. Staffel von Trigun. Und am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber an und für sich sehr, sehr cool, sehr gut gemacht. Und ja, sehr interessantes Setting und macht wirklich Bock auf mehr. Und Schauempfehlung geht raus, muss ich sagen. Mhm. Also verfolgt diesen Anime. Oder wartet, bis alle Folgen draußen seid und gebt euch dann alle Folgen auf einmal.
Nice. Jo. Nice, nice.
Interessant. Also die Bilder erinnern mich ein wenig auch an Digimon. Auf den ersten Blick.
Gut, okay.
ja, schau dir das erste Folgenbild an von diesem Kaiju.
Ja, ja.
Das zweite
also wie auch, du siehst, also ja, wie du siehst, sind das so riesige Würmer, Drachen irgendwie. Mhm. Und das ist auch interessant, am Ende von Folge 2, ist ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, sieht man, diese Kaijus haben sich auch entwickelt und sehen anders aus.
Digitalmutation.
Ja. Und da ist auch irgendwas nicht ganz koscher. Deswegen sehr spannend, tolles Setting, interessantes Setting. Bin gespannt, wie es weitergeht.
Nicht ganz Mischugge hier.
Hm? Oh, genau. Gut, Georgie, was hast du noch für uns mit?
Ja, ich nehme jetzt extra nicht den Anime, den du angekündigt hast, damit ich mich noch ein bisschen auf die Folter spannen kann. Deswegen einen weiteren namens Kusunoki Garden of Gods. Hat denn wer geschaut?
Aha. Nee.
Sehr gut. Also, wir befinden uns in, natürlich, wie immer in Japan, wo auch sonst. Dort passieren die meisten Dinge, die meisten guten Dinge, sagen wir mal so. Minato, unser Hauptcharakter, der ist schon als kleiner Bub, der merkt schon, es gibt nicht nur uns Menschen auf dieser Welt, es gibt auch was Übernatürliches. Und das merkt er auch, indem er hier und da mal in seinem Haus, wo er wohnt, findet er auch mal ein vierblättriges Kleeblatt, dann findet er Himbeeren irgendwo und so. Es sind kleine Sachen, so, es hat sie keiner hingelegt, es war keiner von seiner Familie, es war etwas Übernatürliches. Direkt weiter Zeitsprung in die Zukunft. Minato ist erwachsen, er ist 18 Jahre, glaube ich, hat es geheißen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist er gewachsen und fährt aufs Land, weil er dort eine kleine Residenz seines Opas verwalten soll und auf sie aufpassen soll für die nächsten 2 Jahre. Denn sein Opa ist verstorben und er merkt schon aber irgendwie schon, er merkt schon irgendwie, ja, da passt es irgendwie nicht. Also er fängt an, das Haus zu putzen, macht die Veranda sauber, will sich um den Garten kümmern, sieht eine Riesenbaustelle, das macht er am nächsten Tag. Findet aber jeden Tag, an dem er das Haus putzt, auf der Veranda wieder so kleine Geschenke. Ja, eines Tages sieht er auf, das ist so ein cooles Grundstück, das nicht eingezäunt ist, sondern eine Mauer hat sogar drumherum, damit wirklich kompletter Sichtschutz ist anscheinend. Also das war sehr privat dort. Auf einmal, eines Tages, nachdem der Gärtner da war und den Garten ein bisschen auf Vordermann gebracht hat, sieht er einen Fuchs bzw. hundeähnliche Gestalt auf dieser Mauer sitzen, runterhüpfen und setzt sich vor ihn. Er ist natürlich total baff, weiß nicht, worum es geht. Stellt sich heraus, es ist ein Berggott namens Yamagami. Denn unser Minato hat die Fähigkeit, Götter zu sehen, so Berggötter und ähnliches. Die sind ihm aber sehr positiv eingestimmt und helfen ihm auch.
Gut gesonnen,
genau. Manuel, absolut richtig. Nette Tiere, nettes Tier, alles gut. Wie ist aber jetzt Yamagami zu unserem Minato gekommen? Naja. Auch sehr spannend, unser Minato hat die Fähigkeit, wenn er etwas niederschreibt, dann hat seine Schrift, die er auf Papier darbietet, hat so eine starke Präsenz gegenüber Dämonen bzw. bösen Geistern. Das heißt, alleine mit seiner Schrift kann er böse Geister verjagen. Und als er mit der einen Notiz, das heißt die Notiz, die er sich selbst aufgeschrieben hat, wo die Adresse dieses Hauses gestanden ist, zur Tür hingegangen ist, hat er einen extrem bösen Geist aus dem gesamten Wald verbannt. Und um die Dankbarkeit zu zeigen, hat sich Yamagami ihm offenbart und ihm auch schon mal eine kleine Präsente gebracht, wie Himbeeren oder irgendein Kräutlein oder was auch immer. Und es ist nur eine Folge draußen von diesem Anime, aber man merkt schon, okay, dieser Minato, unser Hauptcharakter, der hat schon als kleines Kind angefangen, so Holztäfelchen zu schnitzen als Namensschilder für die Häuser oder für Wohnungen, und das hat die bösen Geister alle vertrieben, beziehungsweise nicht mal in die Nähe des Hauses gelassen. Wir lernen auch einen weiteren Charakter kennen, dessen Namen mir leider nicht einfällt, aber das ist eine eigene Organisation, die diese Geister jagt. Die nennen sich Exorzisten. Und jetzt kommt hoffentlich schon langsam dann alles wieder ins Laufen. Muss sagen, schön anzusehen, wirklich so ein Anime, ein Wohlfühl-Anime, bis jetzt natürlich, ein Wohlfühl-Anime mit einer schönen Animation und schön gezeichnet, also sehr smooth gezeichnet. Und ich muss euch sagen, wenn ihr das erste Mal das Intro seht, glaubt ihr euren Augen nicht, weil das ist besser, das Outro ist besser animiert als 80% der Animes, die, glaube ich, da draußen sind. Direkt am Anfang. prinzipiell hat der Anime relativ gut gefallen und natürlich ist es schwierig, nach einer Folge eine Schauempfehlung rauszugeben, aber für einen Wohlfühl-Anime, wieso nicht?
Interessant.
Da fällt mir auch ein, so der Anime, vielleicht kennt ihr ihn noch, Witch Watch. Gibt es ja auch zwei Staffeln davon. Da war auch in der ersten Staffel das Intro so brutal gut animiert. Das war unglaublich. Aber leider war die Animation im Anime selbst nicht so gut.
Okay.
Aber auch andere Geschichte.
Ja,
aber ich weiß schon, was du
meinst. In diesem Anime, also da ist auch der Yamagami und Minato, also Yamagami, der Berggott, und Minato, die haben so ein bisschen so einen Spaß drauf. Also die sind ganz lustig. Zum Beispiel Yamagami offenbart ihm seinen heiligen Schein und Minato dreht sich weg und sagt, ah, Bro, so eine Art, Bro, mach mal weg hier, das blendet. Das ist ganz cool. Also ich würde den... Wenn wirklich an so einem schönen, verregneten Sonntag, ist es genau ein perfekter Anime, glaube ich.
Sehr spannend. Ja, dann kommen wir
von Wohlfühl...
Entschuldige.
Ich wollte nur sagen, mich erinnert dieses Titelbild an diesen Anime, wo der Typ da kocht für den einen Wolf da, weiß jetzt nicht, wie er heißt.
Campfire Cooking in Another World?
Genau.
Ja. Der Anime, den Manuel nicht schauen will.
Ah ja, da war ja was.
Du, ich habe nur gesagt, ich habe die erste Staffel geschaut und ich finde es nicht unbedingt, dass es ein Anime ist, über den wir jetzt hier eine Stunde reden können. Aber okay, gut, anderes Thema. Du wolltest noch was sagen.
Manche Podcasts brauchen auch mehr Gurken, Manuel.
Ja, wichtig, wieder mal richtig reingurken. Gurken. Ja, ich wollte nur sagen, klingt relativ spannend. Das Bild sieht auch richtig wohlfühlmäßig schon aus. Und es passt perfekt, weil ich möchte gerne von einem Wohlfühl-Anime zu einem grausigen Anime kommen. Und neben meiner ersten wichtigen Aufgabe, immer einen Isekai mitzunehmen, ist meine zweite wichtige Aufgabe, nicht nur auf Crunchyroll neue Animes zu sehen, sondern auch auf den weiteren Streaming-Plattformen, die Animes ja anbieten. Auf Netflix habe ich diesmal jetzt nichts gefunden, deswegen bin ich wieder auf Amazon Prime rein und habe Nippon Sangoku, die drei Nationen der roten Sonne, mir einmal angesehen. Ohne irgendwie großartig Vorgeplänkel, haben wir einfach gedacht, gehen wir mal rein. Und bereits zu Beginn wusste ich, dieser Anime ist zu 100.000.000% was für ein Georgie. Warum? Werdet ihr jetzt im Laufe der kurzen Zusammenfassung sehen. Ja, und zwar geht es hier wieder einmal um Japan, natürlich, das Land der roten Sonne. Und aufgrund vieler Atomkriege, Naturkatastrophen und Missherrschaft ist die japanische Gesellschaft zusammengebrochen. Und Japan spaltet sich in drei Nationen auf, die natürlich um die Vormacht wetteifern. Und diese Ära nennt sich die sogenannte Sangoku-Ära. Und man sieht den Hauptcharakter Aotero Mizumi, der als Landwirtschaftsbeamter in dieser Welt arbeitet und auch relativ glücklich ist. Und kurz vor seiner Hochzeit mit seiner Frau oder zukünftigen Frau Saki steht. Er kennt Sakis Familie schon seitdem er klein ist. Auch Saki kennt er seitdem er klein ist. Und die zwei haben sich schon sehr früh verliebt, haben eine unglaublich liebevolle und glückliche Beziehung. Und was bereits in den ersten paar Minuten unglaublich spannend ist, durch diese Trennung der Gesellschaft gibt es gewisse Dinge einfach nicht mehr in den verschiedenen Nationen. In der Nation, in der die jetzt leben, gibt es zum Beispiel keine Hochzeitskleider, keine Begräbnisse, also alles so gesellschaftlich normale Dinge, die haben da einfach keinen Platz mehr und ja, haben einfach in den Jahren, die vergangen sind, aufgrund der wirklich schrecklichen Ereignisse an Relevanz verloren und wurden auch nicht weitergeführt. Und die zwei heiraten, alles scheint relativ schön zu sein, beziehungsweise so schön, wie es halt in einer unter Anführungszeichen Nachkriegszeit so ist. Ist übrigens auch wirklich cool animiert, wie ein Kunstwerk, also als ob es mit einer Feder und Tinte gezeichnet wird, wenn ihr euch die Bilder nebenbei ansehen wollt. Und es fällt gleich auf, es ist hauptsächlich schwarz-weiß. Also es sind wenige Farben, was natürlich diesen Flair von dieser Nachkriegszeit noch einmal mehr rüberbringt. Also richtig cool. Es gibt schon Farben, aber die sind eher, ja, stehen nicht im Fokus. Und eines Tages kommt in dieses Dorf, in dem die zwei glücklich vermählten leben, ein Innenminister. Und zwar der Innenminister Denki. Und jetzt habe ich auch gefunden, wie deren Nation heißt. Denki von Yamato. Und der taucht auf und zeigt gleich einmal, was er da für eine Macht hat, denn ein normaler Bauer im Vorbeigehen beim Arbeiten, der haxelt ihn quasi, er bringt ihn unabsichtlich ins Stolpern und Denki fackelt nicht lange. Er sieht ihn an und sagt, weißt du was, dafür, dass du mir das angetan hast, lasse ich dich jetzt einfach von Pferden vierteilen. Und am Marktplatz dieses Dorfes kommen die Pferde und reißen ihn auseinander. Unglaublich brutal. Das Blut in diesem Schwarz-Weiß-Anime hat so eine Kraft. Ich weiß nicht, kennt ihr Sin City?
Ja.
Ist ja auch ein Schwarz-Weiß-Film, wo das Blut dann noch mehr an Power gewinnt und das ist da auch so. Und da,
boah, kurze Frage.
Was ist denn? Ja?
Ist das Blut dann in Rot?
Ja, das Blut ist rot.
Ja.
Kräftiges Rot. Ja, und dann merkt man schon, dieser Denki ist ein unglaublich skrupelloser Motherfucker. Und ja, alle schauen zu, keiner traut sich irgendwas zu sagen, weil sie wissen, es wird ihnen das gleiche Schicksal blühen. Und später im Laufe des Tages gehen Saki und Aotero durch die Stadt und sehen, wie ein Handlanger von diesem Denki einen Mann mit einem Stock blutig schlagen lässt. Und das ist so, wer keine Steuern zahlt, kriegt 20 Stockhiebe. Das Problem ist, eigentlich zahlen sie am Anfang des Monats immer Steuern, aber der Handlanger von dem Innenminister findet es einfach lustig, jetzt so random durch das Dorf zu ziehen und Leute einfach abzuziehen und zu massakrieren, weil er genau weiß, sie haben kein Geld. Und dann beginnt leider eine sehr traurige Geschichte, denn Saki, die Frau von unserem Hauptcharakter, mischt sich ein und unterbindet dieses Ganze. Und dann habe ich schon ein wenig Bauchweh gekriegt. Ich habe mir gedacht, war sicher keine gute Idee. Aber es passiert nichts. Die zwei gehen schlafen. Bis nächsten Morgen Aotero ohne seine liebe Saki aufwacht. Und er sucht sie, geht vor die Tür und man sieht schon im weißen Schnee Blutflecken. Er folgt der Spur und plötzlich steht der Innenminister Denki mit einer Kiste vor ihm. Was wird in der Kiste drin sein? Der Kopf von Saki. Und in Aetoru beginnt es zu brodeln. Man sieht in seiner Gestik und Mimik, er will Rache, er will ihn töten, er will ausflippen. Er spielt schon die Gedanken durch, er könnte jetzt das Schwert von diesem Handlanger schnappen und den Denki einfach abstechen oder den Kopf abschlagen. Das Problem ist aber, wenn ein Tyrann wegstirbt, kommt der nächste nach in dieser Welt, denkt er sich, okay, seine einzige Möglichkeit ist es jetzt, die Ruhe zu bewahren. Und in dem Moment schafft er es tatsächlich, ruhig und logisch den Innenminister zu bitten, ihm eine Frage zu stellen. Was ist die Anklage gegen meine Frau? Und was sagt Denki? Jo, sie hat mich genervt. Und sie hat mich fett genannt. Und was sagt Aotero, schwieriger Name darauf? Ja, genervt, dagegen kann man eh nichts machen, aber sie hat dich nicht fett genannt, das war dein Handlanger. Ja, und was passiert? Er lässt den Handlanger köpfen. Und dann geht alles vorbei und man sieht, wo dieser Anime hingeht. Aotero ist nämlich ein unglaublicher Stratege. Und sein Ziel ist es jetzt, diese drei Nationen wieder zusammenzuführen, beziehungsweise Japan wieder zu vereinen und somit diese ganzen Tyrannen zu stürzen. Was möchte ich abschließend noch dazu sagen? Die Animation ist geisteskrank cool, aufgrund eben dieses Stils, den die haben. Und die Brutalität ist vorhanden. Und ich glaube, wir haben da sehr großes Potenzial. Und warum ich gesagt habe, es ist ein Anime für George, es geht hier, glaube ich, auch sehr viel um diese Machtstrukturen in diesen verschiedenen Nationen. Und wie unser Hauptcharakter, ist jetzt ein reines Foreshadowing, was ich mir halt denke, dass es sein könnte, dass der versucht, die alle gegeneinander strategisch so auszuspielen, dass dann da ein riesengroßer Komplott entsteht und keine Ahnung. Aber ich war baff. Ich habe nicht damit gerechnet, hat mir unglaublich gut gefallen. Wir sollten den definitiv im Hinterkopf behalten.
Nice. Klingt sehr cool.
Kurze Frage. Hat dieser Aotero irgendwie besondere Kräfte oder ist er einfach nur so einfach?
Ein Stratege. Totaler
Strategie auf Perfektion gemeistert.
Genau. Und deswegen war das auch der Grund, warum er so reagiert hat. In ihm hat es wirklich, es hat ihn fast zerfressen, diese Situation. Aber er hat es geschafft, logisch zu bleiben und einfach nur nachzufragen. Und dann am Ende der Folge sieht man nur, wie er ein Boot nimmt in eine andere Nation.
Mhm. Spannend, klingt aber sehr geil, ja.
Ich glaube, ich habe diese Szene mit den Vierteilen kurz gesehen auf Instagram. Boah. Aber hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Also werde ich mir anschauen.
Mhm. Ja.
Sehr, also ich auch, definitiv. Gut.
Nice. So. Manuel, komm.
Sehr cool, sehr cool.
Hau raus, ich habe hier noch einen anderen.
Okay. Den nächsten, ich muss aber kurz schauen, zeittechnisch.
Ich habe ja auch noch zwei, das geht sie niemals aus. Jesus Christ.
Ich möchte nur ganz kurz hier erwähnen, bevor ich mir ein Anime hier jetzt erzähle. Ich habe geschaut als Fortsetzung The Beginning After The End Season 2.
Darf ich raten, wer der zweite war? Dann später?
Die Fortsetzung?
Ja.
Ja, sag ruhig.
Dorohedoro Staffel 2.
Natürlich. Auf jeden Fall, The Beginning After The End Season 2, nur in zwei Sätzen kurz erklärt. Nachdem ich schon von ein paar Ecken gehört habe, ja, schau mal immer die zweite Staffel an, die ist nicht so schlecht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, gleicher Scheiß wie in der ersten Staffel. Also wirklich, das ist, als hätten sie einfach weitergearbeitet, so wie sie Staffel 1 bearbeitet haben. Also es ist einfach nur grottig und schlecht und alles, was ich an Animes liebe, ist hier nicht vorhanden.
Ja, aber die haben doch gesagt, dass sie sich bessern werden, oder?
Du, ja, was soll ich sagen, Georgie?
So viel.
Ich habe auch oft schon gesagt, dass ich nicht mehr Alkohol trinken werde, wenn ich am Sonntag halb tot auf der Couch liege. Aber trotzdem ist es wieder geschehen.
Guter Klassiker. Vergleich, Sonntag. Also wirklich, kennt jeder.
Gut, das wollte ich nur kurz hier raushauen, weil ich habe ja da 40 Minuten meines Lebens geopfert. So, Den Anime, den ich jetzt hier wirklich erzählen möchte, der jetzt neu erschienen ist, der war schon sehr gehypt, weil ist ja klar, das ist aus der Feder der Schöpferin, ich glaube, es ist eine Frau, von Full Metal Alchemist.
Ja.
Und natürlich muss man das schauen. Der Anime namens Demons of the Shadow Realm.
Falsch. Daimon.
Warum?
Daimon. Ja.
Okay, true. Daimons. Auf der Shadow Realm. Ach, wo soll ich da anfangen? Also, erst einmal komplett weird und wild, die Story. Man sieht am Anfang, eine Frau gebärt ein Kind, beziehungsweise Zwillinge. Und da ist eine alte Oma und die sagt, warte, das erste Kind ist draußen und sagt, warte, bis die Sonne aufgeht, dann haben wir Zwillinge, die Tag und Nacht trennen. Das ist irgendwie was Besonderes, wie es aussieht. Und dann sieht man also einen, ich nehme mal an, das war der Vater, wie er so vor dem Kinderbett so liegt und sich und so verzweifelt sagt, wir haben Zwillinge, die von Tag und Nacht getrennt sind. Und ein Kind hat komplett schwarze Haare und das andere Kind so gelb-blonde Haare. So, Timeskip. Man sieht den blonden Jungen namens Yoru, wie er dort auf der Jagd ist und dann zurück zur Festung geht. Das ist so eine mittelalterliche Burg und dort ist ein ganzes Dorf um diese Burg. Die machen so landwirtschaftliche Arbeit, alles so wie im Mittelalter so üblich war, alles mit der Hand und so. Keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. Aber auf jeden Fall Mittelalter in einer Burg. Und dort geht er dann rein in diese Festung, Verlies kann man es nicht sagen, aber so, wo es dunkel ist und dort ist auch wie so ein Gefängnis und da sitzt ein junges Mädchen drin mit schwarzen Haaren und er sagt so, Asa, meine Schwester. Und da checkt man gleich, okay gut, das eine Kind mit schwarzen Haaren ist Asa, ein Mädchen sitzt in diesem Gefängnis drin und Yoru ist der Junge mit den blonden Haaren. Und die reden so miteinander und alles schön und toll. Jetzt möchte ich auch nicht zu viel hier verraten. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass es plötzlich einen riesigen Knall gibt. Über diese Burg verschwindet so eine magische Barriere und plötzlich sieht man, dass diese von Yoru genannten Drachenfürze, das sollte Mehrzahl sein, keine Drachenfürze sind, sondern einfach diese Kondensstreifen von Flugzeugen und diese lauten Geräusche, die sich anhören wie Brüllen von Tieren, Helikopter sind. Okay, Mindfuck, what the fuck, woher kommen plötzlich Flugzeuge und Helikopter? Und plötzlich tauchen irgendwelche Soldaten auf, fangen an, die Leute da abzuschlachten, also einen nach dem anderen zu töten. Und dass es weird genug ist, taucht plötzlich ein kleines Mädchen auf, was so mit dem Finger so Happ macht und plötzlich werden die Menschen da zerfleischt und sich so, what the fuck, was geschieht hier? Und dann flüchtet eben Yoru, beziehungsweise er geht raus, schaut, was da los ist und alles ganz wild und er möchte seine Schwester retten, rennt zum Gefängnis und dort taucht dann plötzlich dieser Händler auf, nachdem Yoru sieht, dass seine Schwester tot ist. Seine Schwester steht dort, er sieht, sie wurde getötet oder tot ist, aber gleichzeitig steht dort eine andere Person, eine andere Frau mit langen schwarzen Haaren, die auch Asa heißt und sagt so, hey Bruder, ich bin Asa, das da im Gefängnis, das war ein Fake. Und also erst einmal 20 Fragezeichen und dann ist dort irgendein Händler, der zufällig in diesem Dorf war und die Oma sagt, rette Yoru. Und er so, alles klar, wird erledigt. Er schnappt Yoru und flieht aus dieser Festung, aber sie schaffen es nicht. Sie werden da aufgehalten von diesem Mädchen mit diesem Schnappi-Monster. Und Yoru sieht aber, dass es kein unsichtbares Monster ist, sondern einfach ein riesiger Mund mit Ober- und Unterkiefergebiss. Also zwei Geister, die einen Geist ergeben irgendwie so. Und dann sagt er so, nimm deinen Talisman, steck ihn da rein und dann beschützen uns diese Statuen. Er macht das, plötzlich tauchen da zwei gelbe Bestien auf, die diese Helikopter zerstören und plötzlich stehen da zwei, Oni, Oger, wie man es auch nennen will, einfach große menschenähnliche...
Manuel, die haben sie Zugai genannt.
Zuge, danke, stehen vor ihnen und sind halt wie Menschen gebaut, nur muskulös und größer und haben so Hörner. Und sagt er so, ja, du bist jetzt unser Meister. Was sollen wir machen, Meister? Und Yuru macht sich auf den Weg und möchte dieses kleine Mädchen da erledigen, kämpft auch gegen sie und schafft es aber nicht ganz, weil er dann einen Deal eingeht mit Asa, also nicht die kleine Schwester von ihm, die im Gefängnis war, sondern diese Frau mit schwarzen Haaren, die seine Schwester getötet hat und sagt so, okay, ich lasse euch in Frieden, aber dass ihr, dafür lasst ihr uns abhauen. Also, ich rede mich gerade da einen Strick. Auf jeden Fall, sie fliehen, Yuru und der Händler und die zwei Zugei fliehen. Asa wird abgeholt und das kleine Mädchen von irgendeiner Organisation und Ende. Also, und ich sitze da und denke, what the fuck ist da jetzt passiert? Also, ich bin ganz ehrlich. Ich habe sehr wenig verstanden, was da passiert ist, was man vielleicht in dieser Zusammenfassung auch gerade mitbekommen hat. Aber es schaut sehr cool aus, jetzt nicht von der Animation her. Also Animation ist auch sehr cool, aber generell dieses ganze Setting, dieses, ja, irgendwie gibt es da diese zwei auserwählten, besonderen Kinder, die von Tag und Nacht getrennt werden. Dann gibt es da irgendeine Organisation, die Yuru fangen möchte, aber eine andere Organisation oder ein Volk, keine Ahnung, das Yuru beschützen möchte und man weiß nicht, wer ist gut, wer ist böse. Und was mir kompletten Mindfuck gegeben hat, ist einfach das Intro, weil im Intro sieht man, wie Yuru und Asa, also jetzt die Mörderin Asa, zusammen dastehen mit den anderen Leuten, so als ob das diese Heldengruppe ist. Und ich so, hä, was wird hier noch geschehen? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall großes Fragezeichen, Story komplett weird und man hat keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber es sieht sehr cool aus, es ist sehr gut animiert und ich mag den Hauptcharakter Yuru an sich auch sehr, sehr, weil er war halt so, gut, du hast Menschen getötet, die ich kenne, also werde ich dich auch jetzt töten. Nicht lange fackeln, einfach rein.
Phil, du hast den Anime gesehen?
Yes.
Sehr gut. Prinzipiell habe ich schon gecheckt, was abgeht in diesem Anime. Gut, wir haben ihn ja auch alle geschaut.
Lüge!
Es wird von diesen, natürlich weiß ich nicht den weiteren Gedanken dahinter, aber ja, ein Kind Tag, ein Kind Nacht, gut. Es wird ja auch gesagt, die Eltern dieser beiden Kinder sind in die Außenwelt abgehauen und dieser Händler kommt immer aus der Außenwelt in diese Welt. Das heißt, wir können schon mal davon ausgehen, dass da irgendwas dazwischen ist. Zweitens. Asa tötet kleine Asa und sagt, Fake Asa war das, keine Angst, ich bin deine Schwester. Okay. Die Zeit vergeht in der Barriere anders als in der Außenwelt, deswegen ist die Asa von draußen, die vermeintliche Mörderin, erwachsen. Zugei sind mega cool, weil sie da, also diesen Hyperstrahl, den einer gemacht hat, als Konterattacke, mega geil animiert. Und Phil, das wird ja auch dich jetzt interessieren, die Dame auf dem Pferd, das ihnen erschienen ist, wo sie dann in diesem Auto weggefahren ist, das war Celine aus AFK Arena, 100%.
Ganz fix,
100%. Aber prinzipiell finde ich auch, das war auch ganz cool animiert. Storytechnisch wird sich, glaube ich, erst in Folge 3 auflösen oder 4. Wie es dann weitergeht. Aber prinzipiell mega cooler Anime.
Es kann sich auch erst im Laufe der letzten Folge der ersten Staffel auflösen, weil es einfach nur geil ist.
So ist es.
Dieser Kontrast im ersten Moment, als da die Helikopter ankommen, da habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los?
Und die Chemtrails waren keine Drachen, sondern ein Flugzeug, wie Manuel gesagt hat.
Ja. Ach, heftig. Echt cool. Also ich, mega. Ich habe mir auch nur aufgeschrieben, dass einfach alles geil ist und dass ich mehr will und mich freue auf diese Staffel.
Auf jeden Fall. Sehr cooler Anime. Bis jetzt.
Ja.
Aber wenn die Mangaka schon mal Full Metal Alchemist Brotherhood jetzt ändert, dann kann das ja fast nie, das kann nicht schlecht werden. Tut mir leid.
Ja.
Ja. Gut. Georgie, yes. Was hast du noch?
Ja, ich glaube, dass wenn wir alle noch einen Anime erwähnen könnten, wäre es nice. Deswegen einen ganz kurz nur zu dem Anime Liar Game. Also Lügen.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Ja, interessant, oder?
Ja, witzig.
Also, das ist eher so Slice of Life mit komischen Gaming-Aspekten aus, wie heißt nochmal, der Tomodachi-Game?
Ja, genau.
Ja.
Sehr interessant. Ja, die Dame Nao bekommt einen Koffer, eine Kiste nach Hause, da sind 100 Millionen Yen drin und unter diesem ganzen Geld ein kleines iPad, das verlautet dann, ja, du hast das ganze Geld rausgenommen, du bist jetzt offiziell im Spiel dabei. Das Ziel ist es, du bekommst in den nächsten Tagen einen Gegner. Das Ziel ist es, in 30 Tagen das gesamte Geld von diesem Gegner zu klauen. Alles, was du am Ende dieser 30 Tage bei dir hast von diesem gegnerischen Geld, darfst du dir behalten. Wenn du aber dein eigenes Geld nicht mehr haben solltest, das heißt, die Banknoten sind haben bestimmte Seriennummern und wenn diese Seriennummern nicht zu uns zurückkehren, musst du uns den Differenzbetrag in Schulden abbezahlen. Ganz klassisch erklärt, wer ist der erste Gegner? Der ehemalige Schullehrer aus der Mittelschule von Nao, der sich damals sehr gut mit ihr verstanden hat, da ihr Vater schon länger krank ist und er sich die komplette Geschichte von ihr angehört hat und alles Mögliche. Naja, aber der verarscht sie komplett und nimmt ihr gleich am Anfang die 100 Millionen weg und tragt sie zur Bank. Und da kommt auch noch ein Meisterdieb, beziehungsweise, ja, Meisterdieb kommt noch vor, der hilft ihr dann oder soll ihr helfen, das Geld wieder zurückzubekommen. Liar genau, Game, ja, siehst, man muss doch dazu sagen, brutalst naiv, also unglaublich naiv, also fast schon störend naiv. Aber ja, keine Ahnung, ich habe es mir einfach mal angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ja, schauen wir mal rein, wieso nicht.
Es ist ja auch, ganz ehrlich, ich finde die Thematik auch nicht uninteressant, weil es kann ja von dieser Firma, die dieses Spiel ins Leben gerufen hat, kann ja noch, weiß Gott, was dazukommen. Ich weiß nicht, ob du Folge 2 gesehen hast.
Nö. War das in Folge 2 schon mit diesem Typen?
Na, das war in Folge 1. Also ja. Der heißt Akiyama, ist ein Meisterdieb und Betrüger und den fragt sie halt dann um Rat und er sagt direkt, können wir machen, ich krieg 50 Millionen, also die Hälfte von dir. Und es ist noch nichts verloren, denn nach 30 Tagen, wenn diese Frist abgelaufen ist, ist Sonntag und Freitag schließt die Bank. Das heißt, er muss am Freitag die Kohle holen und dann können sie zuschlagen.
Ja, genau.
Na, ist interessant. Ja, Schauempfehlung weiß ich jetzt nicht. Ja. Vielleicht, wer weiß.
Wer so auf leichtes Slice of Life Gaming-Animes, also Game-Animes steht, ja, wieso nicht?
Wenn es deutsch wäre, würde ich die Sache wieder anders sehen, aber es ist ja leider nur auf Japanisch. Aber ja, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht wird es ja noch ein richtiger Banger.
Ja, kann sein. Gut. Aber prinzipiell neutral angestellt.
Ja. Dann kann ich noch schnell mitnehmen, was ich noch gesehen habe, nämlich Marriage Toxin. Der ist ja auch, irgendwie habe ich den öfter gelesen und mir gedacht, dann schaue ich mir den halt an. Die erste Folge ist, glaube ich, erst vor ein paar Tagen gedroppt. Ja, Name ist Programm. Gero ist ein Auftragskiller, der Auftragskiller des Giftmeister-Clans. Marriage Toxin. Und das Problem ist, sein Clan ist kurz vorm Aussterben. Denn seine Schwester und er sind die letzten zwei, neben der Oma, die noch von dem Meisterclan leben und die müssen unbedingt nachfolgen, Erben produzieren. Die Oma macht so viel Druck, dass sich die Schwester von Gero gezwungen sieht, zwangsverheiratet zu werden, obwohl sie eigentlich auf Frauen steht und das will sie auch machen. Doch Gero sagt, das geht nicht, das kann ich meiner Schwester nicht antun, ich schaffe das schon irgendwie. In seiner Angst geht er zu seinem besten Freund, dem Insektenmeister. Ich schwör's euch, der Typ hat eine FFP2-Maske auf. Unter der FFP2-Maske lebt seine Vogelspinne namens Julia. Die sieht man mal wieder rausschauen.
Nice.
Sehr lustig.
What the
Und
fuck?
Er geht. Also nice. Wenn er geht, dann geht er nicht. Dann kommen unter seinen Schuhen so Tausendfüßlerbeine und es geht so... Und er geht.
Nice.
Er ist der Insektenmeister.
What the fuck?
Und, wie heißt nochmal der Clan aus Naruto? Aburam? Nein, ja,
Ist ja wurscht. Yeah. Und Gero ist halt super verzweifelt und weiß nicht, was er tun soll. Und eines Tages kriegt er einen Auftrag. Er soll für einen Typen eine Dame töten, die eine Heiratsschwindlerin ist. Ihr Name ist
klar,
May.
Hab ich gesagt.
Ja. Hattest du recht, ja. Ihr Name ist May und er soll sie töten. Und der andere schaut halt da mit verschiedenen reichen Leuten zu, wie sie bestialisch stirbt. Und er spritzt ihr dann ein Gift, das sie von innen heraus zerfrisst und dann stirbt sie halt ganz langsam und schmerzhaft. Und Nebenbei passiert das, was natürlich überhaupt nicht obvious ist. Gero verliebt sich in May, die Heiratsschwindlerin. Und er sagt dann zu ihr, ja, ich war halt nie in einer Schule und nie im Kindergarten. Ich habe keine Chance, irgendwen kennenzulernen. Ich bin ein fucking Giftauftragsmörder. Wie soll ich eine Frau finden? Was soll ich tun? Deswegen, ich spritze dir das Gegengift, wenn du mich heiratest. Und sie schaut ihn an und sagt, nee, Digga, da sterbe ich lieber. Also wirklich voller Blut und so. Und irgendwie kommen sie dann zu dem Entschluss, er sagt, du musst mich unter die Haube kriegen, also mir eine Frau finden. Und dafür spritze ich dir das Gegengift, lass dich am Leben. Passt. Sie geht den Deal ein und die zwei müssen jetzt natürlich da aus diesem Gebäude, wo er sie töten soll, erstmal entkommen. Und da zeigt mal unser lieber Gero, was er überhaupt kann. Denn er spritzt sich dann selbst ein Gift, kann sich in Rauch auflösen, um bei den Leuten zu entkommen und macht da mal alle richtig fertig. Also sehr cool animiert, die Farben sind auch sehr toll. Und dann kommt der Funny Part dieser Episode, denn May fackelt nicht lange und meldet ihn zum Speed-Dating an.
Gott.
Ja, sie sagt, zuerst sagt sie zu ihm, denk an deine positiven Eigenschaften, du hast als Auftragskiller sehr viel Geld, vielleicht kommt das bei den Frauen gut an, wir kleiden dich einmal sehr seriös ein und du erwähnst es nur so nebenbei, dass es dir finanziell relativ gut geht. Was sagt er im ersten Satz, voll nervös, ich habe 100 Millionen am Konto, Frau ist weg. Gut, zweite Frau kommt beim Speed-Dating. Sie sagt, okay, das mit dem Geld lassen wir jetzt weg, versuch einfach einmal sympathisch und lieb zu lächeln. Ja, er lächelt wie ein Psycho, nächste Frau weg. Er lächelt wie ein kranker Psycho, nächste Frau weg. Er versucht wieder zu lächeln, nächste Frau weg. Funktioniert nicht. Sie sagt, weißt du was, wir machen einfach Tinder. Also Online-Dating. Ja. Nur hat er als Giftmeister ein großes Problem. Bei dem Essen mit dieser Frau tut er sich sehr schwer, denn er kann kein fremdes Essen essen, weil er dem nicht vertraut. Er ist ein Giftmörder. Deswegen ist seine Reaktion so schlecht, dass die nächste Frau abhaut. Ja, und innerhalb des ersten Abends vergrault er so 30 Frauen und kriegt keine einzige Telefonnummer. Er ist sehr verzweifelt. Und die beiden gehen dann getrennte Wege am Abend und May wird entführt von dem Bruder, dessen Typ, der sie töten hätte lassen wollen. Und der entführt sie mal richtig fett mit einer Mercedes G-Klasse, die dann unser Gero mit Gift kurzerhand mitten auf der Autobahn in zwei teilt mit seinem selbstproduzierten ätzenden Putzmittel, mit dem alles sauber wird, weil seine Macke ist es, wenn er unter Stress ist, alles picobello zu putzen. Am liebsten sehr versiffte Orte, wie zum Beispiel Toiletten und Pissoirs. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Comedy-Action-Romance-Anime, der mich sehr gut unterhalten hat. Also die erste Folge war richtig cool, mehr ist nicht passiert. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Es sind viele kleine, lustige Jokes, wie eben das mit diesem Giftmeister, als man den dem ersten Mal sieht und aus seiner FFP2-Maske schauen drei so Beine raus und er sagt, nicht jetzt, Julia, geh zurück. Und ja, ich muss sagen, sehr guter Joke, sehr gute Animation. Könnte gut werden. Also auch den behalten wir im Auge.
Gut. Dann, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich ja wieder wie letztes Mal kurz ein, zwei Minuten die drei besten Premium-Namen hier kurz erwähnen. Wir kennen es,
lehnt euch zurück.
Jede Season. Da kommen tolle Animes raus und die haben dann ganz besondere tolle Namen und ich lieb's ja mittlerweile, wie die heißen. Nur ist mir aufgefallen, ich bin ja ziemlich scheiße, was so englische Sprache angeht. Deswegen würde ich bitten, dass jemand von euch das vielleicht vorliest. Oder wie seht ihr das?
Ich schicke rein.
Okay, ich schick's rein. Georgie, liest du vor?
Sicher.
Ich hab's unter 1, 2, 3, aber 3 ist mein Favorit. Also,
oh, jetzt muss
schau mal.
Okay, ich schau nicht nach, ich lasse mich überraschen. Ich lese es mir nicht einmal durch.
Georgie, bitte.
Okay, Meister. Chef, Meister, um Gottes Willen. The klutzy class monitor and the girl with the short skirt.
Stark.
Okay. Was? Warte, das muss ich mir kurz anschauen. Warte. Was heißt klutzy, Georgie?
Ich habe keine Ahnung. Klutzy class monitor.
Aus dem Englischen übersetzt der tollpatschige Klassensprecher und das Mädchen mit dem kurzen Rock. Okay.
Okay, passt. Ah, okay. Tollpatschig. Gut zu wissen. So, Nummer 2 wäre an observation log of my fiance who calls herself a villainess.
Ja, ist auch stark, aber jetzt kommt 3, also das ist wirklich Zucker.
Ah, ja, ich habe die 2 und 3 kenne ich, also habe ich gelesen, habe ich gedacht, nie im Leben schaue ich mir den Gülle an. Egal. The strongest job is apparently not a hero or a sage, but an appraiser provisional.
What the hell?
Sehr schön. Also, ich muss sagen, das, wie sie das mit den Namen machen.
Das ist ein Wahnsinn.
Hä? Das ist unglaublich. Die denken sich auch wirklich, wir brauchen einen Namen, der den ganzen Anime erklärt.
Ja, aber weißt du, was ein Appraiser ist?
Keine Ahnung.
Ein Gutachter.
Der stärkste Job ist anscheinend nicht der eines Helden oder Weisen, sondern der eines vorläufigen Gutachters.
Ja.
Auf Deutsch ist es ja noch besser.
Geil.
Phil. Super, dann haben wir das auch runtergebogen.
Hätte der Phil noch einen kurzen Funfact für uns oder machen wir das hier nicht? Alles klar,
ein Bärchen. Ich habe heute keinen. Es tut mir leid.
Also, was willst du machen bei 20 Animes?
Weiß nicht.
Und dann willst du sagen, so vielen Animes Funfact aus. Auf jeden Fall, Leute, es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken. Wir haben ein paar tolle Animes dabei, kann man nicht meckern. Wird eine spannende Season. Im Laufe der nächsten Wochen werden wir sowieso die Animes aus der letzten Season besprechen. Also, ja. Schauen wir mal, wie das alles wird. Es war uns wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß beim Anime schauen und beim Mangas lesen. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören.